Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast.
Ja, hallo, ich freue mich heute, Dr. Nadine Roloff zu Gast zu haben. Du bist die Gründerin der Endo-App und ich würde mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst.
Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Genau, also ich bin Ärztin ursprünglich, habe in Münster studiert und in Münster gearbeitet. Und zwar in der Uniklinik im Endometriosezentrum, das ist vielleicht auch schon eine gute Einleitung für unser Thema heute. Genau, und habe da halt insbesondere mit der Endometriose-Betroffenen tagtäglich zusammengearbeitet und sozusagen diese Schicksale, kann man sagen, da auch aus nächster Nähe beobachten können und miterlebt. Und genau, ja, das ist mit auch der größte Antrieb sozusagen für uns jetzt von der Endo-App. Genau, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber genau, im Zuge dessen habe ich halt dieses Unternehmen gegründet, zusammen mit meinem Mitgründer Markus, der sozusagen sehr technisch versiert ist. Und wir freuen uns sehr, da wirklich die Endometrioseversorgung besser zu machen, dazu helfen, das zu verbessern.
Ja, vielen Dank für den Einstieg. Ich glaube, was tatsächlich sich aufdrängt, ist die Frage, dass du auch nochmal erklärst, was diese Krankheit Endometriose genau ist. Ich habe eine Pause gemacht, hast gemerkt, um sicher zu gehen, dass ich es richtig ausspreche. Also ich auch selbst war bislang damit nicht vertraut, hat sich jetzt geändert, aber ich glaube, das wäre schön, wenn du das nochmal erklären kannst.
Ja, absolut. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute das nicht kennen, obwohl es eine sehr häufige Erkrankung ist. Also man sagt, jede zehnte Frau hat das im Verlauf ihres gebärfähigen Alters. Und das sind halt knapp 2 Millionen Frauen in Deutschland. Das ist zum Beispiel damit häufiger als Alzheimer, eine Krankheit, die ja jeder kennt. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass jeder, der hier zuhört, irgendwie indirekt oder direkt damit betroffen ist, einfach weil man eine von zehn Frauen kennt man normalerweise. Das heißt, es ist ein großes Problem sozusagen. Aber ja, wie gesagt, viele Leute wissen nicht, was es ist. Es ist eine Erkrankung, eine gynäkologische Erkrankung, also die Frauen betrifft sozusagen. Und das heißt, die Erkrankung, das sind Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähneln. Also die sehen aus, verhalten sich häufig wie Endometriose, also wie Gebärmutterschleimhautgewebe. Und diese Zellen siedeln sich im Bauchraum an. Also die sehen ähnlich aus, verhalten sich ähnlich, wachsen aber nicht da, wo man normalerweise Zellen, die so ähnlich aussehen, vermuten würde, sondern im Bauchraum und an anderen Stellen im Körper. Und dort, wo sie landen, machen sie halt Schmerzen, sie machen Entzündungen, sie machen Funktionsstörungen der Organe, können auch in Organe hineinwachsen, also machen vielfältige Probleme und Symptome. Auch unerfüllten Kinderwunsch. Und das heftigste und das stärkste und auch das häufigste Symptom von über 95% der Frauen sind stärkste Unterbauchschmerzen, während der Periode, aber auch außerhalb. Und das ist ein riesiges Problem für die Frauen. Also das heißt, das sind jetzt nicht Regelschmerzen, wie man das vielleicht sich so vorstellt, sondern das sind Schmerzen, die sind so stark, dass die Frauen teilweise nicht aufstehen können, das Haus nicht verlassen können, in der Notaufnahme landen, ne, nicht zur Arbeit gehen können. Das ist ein riesiger Einschnitt auch ins Leben. Und also eine große Erkrankung mit großen Auswirkungen.
Ja, also das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Und das Ausmaß, das du beschreibst, das ist ja tatsächlich immens. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so, dass das viele Menschen nicht kennen und betrifft das auch Frauen? Also das ist ja vielleicht auch nochmal ein separates Thema, dass ein Mann das nicht kennt, weil er einfach selbst nicht betroffen ist. Aber wie ist deine Erfahrung? Also wissen Frauen darüber Bescheid und Frauenärzte und Frauenärztinnen?
Ja, also natürlich ist es eher die Männer, die das überhaupt nicht kennen, weil sie natürlich nicht selber betroffen sind. Aber es betrifft auch die Frauen und die ganze Gesellschaft, einfach weil ja die Periode, Schmerzen, die damit einhergehen, sind häufig etwas, was nicht besprochen wird. Es gibt eine familiäre Häufung, das spielt auch eine Rolle. Also das heißt, häufig hat zum Beispiel die Mutter ähnliche Beschwerden und das ist natürlich die Person, mit der man im ersten drüber spricht. Und wenn es bei der Mutter nicht aufgefallen ist sozusagen, dann entwickelt sich sozusagen das Verständnis, dass das normal ist. Und je weniger darüber geredet wird, desto weniger fällt halt auf, dass das vielleicht ungewöhnlich ist. Manchmal kommen dann auch so Sprüche wie, stell dich doch nicht so an, das haben ja ja alle. Es ist aber ja nicht so, dass es alle haben. Also das ist sehr schwierig für die Frauen auch und auch sehr belastend, ne? Wenn man wirklich Schmerzen hat, die extrem sind, aber nicht ernst genommen wird. Ne? Dann wird das häufig in eine psychologische Ecke geschoben oder so. Und das ist halt nicht richtig und auch einfach überhaupt nicht hilfreich. Frauenärzte natürlich, man lernt das im Studium, ne? Das ist schon klar. Aber auch da ist es nicht immer so im Fokus, wie es sein müsste, muss man auch leider ganz klar sagen. Häufig gehen die Frauen natürlich auch zum Hausarzt erstmal, wo das vielleicht auch nicht so im Fokus ist. Es gibt schon auch viele Geschichten, wo Frauen tatsächlich erzählen, dass sie von Arzt, also die Frauen mit Endometriose, sie haben häufig Geschichten, wo sie von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt gehen. Und die Diagnosezeit, das hat dann letztendlich mit all diesen Faktoren zusammen zu tun. Also es wird vielleicht beim Arzt nicht erkannt oder wahrgenommen, aber es wird aber vielleicht auch nicht zum Arzt gegangen. Es wird in der Gesellschaft irgendwie verharmlost und nicht wahrgenommen. Das führt dazu, dass tatsächlich in Deutschland aktuell die Diagnose in Studien 7 bis 11 Jahre dauert. Und das ist einfach wahnsinnig lang. Also welche Erkrankung kennt man, wo man Beschwerden hat und man geht zum Arzt und 7 Jahre später weiß man vielleicht gerade mal, ja, was es ist. Das ist halt einfach wahnsinnig lang. Es ist im internationalen Vergleich auch lang, aber selbst in Ländern, wo das besser ist, sind es vielleicht 4 Jahre. Das liegt auch echt einfach daran, dass es nicht so im Fokus war. Das wird Gott sei Dank besser jetzt. Also viele Frauen mit Endometriose gehen an die Öffentlichkeit, erzählen darüber, Ärzte bilden sich weiter, Ärzte erzählen darüber. Es wird besser, aber es ist halt ein langer Weg leider, weil es über Jahrzehnte einfach vernachlässigt wurde in Forschung, Behandlung und so weiter.
Ja, also wenn du das so beschreibst, 7 bis 11 Jahre derartige Schmerzen damit zu leben, das ist in der Tat eine sehr, sehr lange Zeit. Und du hast ja
nicht nur mit den Schmerzen zu leben, sondern halt auch nicht ernst genommen zu werden, sozusagen, ne? Weil es heißt, wir wissen nicht, was es ist. Das ist schon schwierig für die meisten.
Du hast ja beschrieben, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, in deiner ersten Station als ersten Ärztin mit vielen Betroffenen in Kontakt gekommen bist, also das erlebt hast. Ist die Schlussfolgerung richtig, dass dieses Erlebnis am Ende dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ich will was dagegen tun, ich gründe jetzt die Endo-App?
Ja, natürlich. Also ich habe ja im Endometriosezentrum gearbeitet. Das heißt, wir haben natürlich, wir kannten uns auch sozusagen. Und wir haben auch eine leitliniengerechte Behandlung gemacht. Aber trotzdem, man macht ja im Moment OP und Hormonbehandlung hauptsächlich. In seltenen Fällen vielleicht noch eine Reha. Aber das sind so die großen Pfeiler. Plus die Kinderwunschbehandlung, wenn das ein Symptom ist sozusagen. Und das ist halt, wenn man das so mitbekommt, dann ist das halt irgendwie nicht genug. Also das ist eine Lebensqualitätseinschränkung, die mit dieser Krankheit einhergeht, die weitergeht. Also Endometriose, man weiß am Ende des Tages noch nicht endgültig, wo kommt das her. Das heißt, wenn man nicht den Grund hat, kann man auch nicht den Grund behandeln sozusagen. Das heißt, was man macht, ist die Herde wegschneiden. Das kommt aber in, je nachdem, wo man nachguckt, 30-60% der Fälle innerhalb von 5 Jahren wieder. Also das heißt, es kommt sehr häufig wieder. Viele Frauen müssen häufig operiert werden. Und auch die Hormonbehandlung ist nichts, was die Endometriosezellen, die ja da wachsen, wegmacht. Das heißt, sondern eher was das auffällt, Symptome lindert. Und gerade wenn man so lange Beschwerden hat, dann werden die Schmerzen auch chronisch. Und chronische Schmerzen ist nichts, was man wegoperieren kann, weil das komplexe Prozesse sind, die im Nervensystem ist. Wieder ein Schmerzgedächtnis ist vielleicht was man kennt. Das heißt, es ist nicht eingebildet, sondern es ist einfach wirklich dadurch, dass der Schmerz immer wieder kommt, wird der einfach vom Gehirn gelernt. Es gibt da verschiedene Prozesse, es führt jetzt vielleicht zu weit. Aber das ist etwas, was man auch noch zusätzlich behandeln muss, einfach chronische Schmerzen. Und das ist etwas, wofür einfach in dem normalen Arztgespräch wenig Zeit bleibt, also bis gar keine. Und das sind sozusagen komplexe Behandlungsmethoden, die wichtig sind und dass das sozusagen im normalen Gesundheitssystem und selbst in so Endometriosezentren nicht genug umgesetzt werden kann, ist letztendlich das, was mich auch dazu getrieben hat, da eine Lösung zu suchen, die man anbieten kann und so vielen Frauen wie möglich anbieten kann, ne? Nicht nur Einzelnen sozusagen. Und das ist auch der Antrieb.
Gab es denn rückblickend, das stellt man sich ja manchmal so vor, gab es so den einen Moment, wo du gesagt hast, da mache ich jetzt was, ich gründe jetzt ein Unternehmen?
Den einen Moment, nee, das war schon ein Prozess tatsächlich. Ich habe nach meiner Zeit im Krankenhaus sozusagen in einem anderen Unternehmen gearbeitet, beziehungsweise ein anderes Unternehmen gehabt. Mein Freund und ich haben zusammen 2 E-Commerce-Unternehmen aufgebaut. Und als wir die verkauft haben sozusagen, da habe ich natürlich wir sind dann erstmal gereist, aber wir haben uns natürlich überlegt, was möchte ich jetzt machen? Und dann hat man ja natürlich erstmal Zeit, sich so ein bisschen seinen Interessen wieder zuzuwenden. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das Medizinische, ich bin Ärztin, das ist sozusagen mein Thema. Und Endometriose ist mein Thema. Und aus diesem diffusen, ich habe das Gefühl, da müsste man noch mehr machen und diese Lebensqualität deutlich verbessern, was man im Krankenhaus hat, ist dann sozusagen, habe ich dann die Idee entwickelt, einfach weil ich dann Zeit hatte, das muss man auch ganz klar sagen, im Krankenhaus ist halt sehr viel zu tun, sodass man sozusagen diesen kreativen Prozess, wie würde ich das jetzt besser machen, teilweise manchmal nicht dazu kommt einfach. Und da hatte ich halt Zeit, wirklich mir darüber Gedanken zu machen. Und wenn man sich ich habe ja gerade schon gesagt, chronische Schmerzen, da muss man eigentlich anders herangehen sozusagen. Und das ist so eine multimodale Therapie, wo man von vielen Seiten sozusagen das Problem behandelt. Also im Sinne von Physiotherapie, weil Beckenbodenverspannung eine große Rolle spielt. Dann psychologisch, weil einfach Schmerzen werden im Gehirn verarbeitet, immer, egal ob es chronisch ist oder nicht. Das heißt, man kann auch psychologisch sozusagen viel an der Schmerzverarbeitung machen, Ernährung, was die Entzündung angeht. Also wie kann man die Endometriose sozusagen auch selber sich unterstützen gegen die Endometriose sozusagen. Das sind auch Fragen, die Frauen mir sozusagen im Krankenhaus gestellt haben, wo es manchmal gar nicht so einfach war, eine Antwort drauf zu finden, weil wir halt auf die natürlich auch wichtige OP sozusagen fokussiert waren. Und diese multimodale Therapie haben wir halt immer nur empfohlen. Aber dann hatte ich halt wirklich Zeit, mich damit zu beschäftigen, was heißt das halt? Und dann dann gab es den Moment, wo ich wirklich dachte, das sind halt viele Sachen, die muss man zu Hause machen und die muss man selber machen und die muss man langfristig machen. Und das ist natürlich mit einer App einfach der beste Weg sozusagen. Hm.
Das war die Geburtsstunde der App letztlich, ja?
Ja, genau.
Ist sozusagen die Lösung, die du jetzt beschreibst mit der App, um dort einfach eine Verbesserung für die Betroffenen zu erzielen, ist das im Wesentlichen Aufklärung oder wie würdest du das beschreiben?
Die App, also nicht im Wesentlichen, aber natürlich ist Aufklärung ein wichtiger Punkt. Die App richtet sich jetzt im ersten Schritt erstmal an die Frauen, die sozusagen schon wissen oder zusammen mit ihrem Arzt vermuten, dass sie Endometriose haben. Das heißt sozusagen, die Definition kennen die, aber es ist eine sehr komplizierte Erkrankung. Das heißt, natürlich erklären wir auch zum Beispiel, wie entstehen die Symptome, warum hat man zum Beispiel manche Symptome und warum haben andere Leute andere Symptome, einfach weil das sozusagen, man nennt es auch das Chamäleon, ne? Es kann sehr unterschiedliche Ausprägungen haben um dieses hauptsächliche Symptom Schmerz herum. Aber es geht vor allen Dingen auch darum anzuleiten, was kann man selber tun. Also die Frauen haben ja sehr starke Einschränkungen in ihrer Lebensqualität und wollen natürlich selber Dinge machen, damit es ihnen besser geht. Und da haben wir, bin ich, aber auch viele Experten aus den anderen Bereichen, also Psychologie, Physiotherapie, Ernährung, soziale Beratung, haben wir sozusagen ein Konzept entwickelt aus allen Bereichen, Lernmodule, Übungen, Techniken, die dort vermittelt werden. Einerseits in der Hand von einem vorgegebenen und individualisierbaren Plan, auch vorgeschlagen wird zu den Übungen, aber halt zu den Symptomen, aber halt auch sozusagen dann in tiefer gehenden Kursen, die dann so ein bisschen individueller gestaltet werden. Und das heißt, dort können die Frauen halt wirklich lernen, was kann ich selber machen? Sehr detailliert und gut angeleitet von Experten wirklich, also auf wissenschaftlicher Basis von Experten, die da wirklich Ahnung haben. Unsere Psychologin zum Beispiel hat lange in einer Endometriose-Rehabilitation gearbeitet. Und das heißt, das ist wirklich von Experten direkt für jede Frau dann erreichbar. Und es gibt natürlich einen Tagebuch, wo man sozusagen seinen Fortschritt dann dokumentieren kann. Auch natürlich solche Sachen wie OPs, Hormontherapie, aber auch Aktivitäten, die sozusagen auch einen Einfluss haben können. Das heißt, man kann sozusagen seinen Fortschritt auch ausführlich wahrnehmen, das Ganze auch mit dem Arzt besprechen. Es gibt noch mehr Funktionen sozusagen, die dann da das Ganze rund machen, und damit das wirklich für jeden Tag ein Begleiter ist, der sozusagen da unterstützt.
Ja, also hast du ja schon beschrieben, diese App ist offensichtlich sehr vielschichtig und bietet ganz verschiedene Features und eben auch Hilfen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, zurück zu deiner Unternehmerinnen-Geschichte, denn die Idee zu haben und auch ein Konzept zu entwickeln, wie du es ja beschrieben hast, das ist ein typischer Start. Aber da seid ihr jetzt nicht mehr. Die App gibt es und ihr steht woanders. Kannst du uns mal im Zeitraffer mitnehmen, wo ihr jetzt gerade seid?
Genau, es ist vielleicht ganz interessant, als wir das gestartet haben und angefangen haben, die App zu entwickeln. Waren wir natürlich, hatten wir sozusagen den Plan, das sozusagen direkt an die Frau sozusagen zu abzugeben. Aber es gibt jetzt seit einem Jahr jetzt sozusagen ein schönes neues Konzept. Das ist das digitale Versorgungsgesetz und das heißt App auf Rezept. Und das finde ich so deswegen so großartig, weil es sozusagen vereinfacht, dass digitale Produkte auch über die Krankenkassen abgegeben werden sozusagen und auch über die Krankenkassen erstattet werden. Das ist insbesondere für Frauen mit Endometriose total super, weil die auch schon, muss man auch ganz ehrlich sagen, viel außerhalb der Krankenkasse, viel selber bezahlen müssen einfach an Dingen. Weil es auch einfach, genau, das ist super für die Frauen und natürlich auch gut für uns. Das heißt, was wir in den letzten anderthalb Jahren, seitdem wir angefangen haben, erreicht haben, ist natürlich, dass wir das Produkt fertig gemacht haben. Es ist als Medizinprodukt zugelassen. Das heißt, es gibt auch schon Frauen, die das benutzen. Aber was wir jetzt natürlich vorhaben, ist, dass wir diese Listung als App auf Rezept sozusagen machen. Das heißt, wir wollen mit dem BfArM zusammenarbeiten, damit dann sozusagen wir auf die Liste kommen und alle Krankenkassen das ihren Frauen umsonst zur Verfügung stellen.
Das wäre natürlich ein sehr guter Schritt für die Betroffenen und für euch. Das geht ja bei euch immer Hand in Hand. Was ist erforderlich? Kannst du das ein bisschen darstellen, um dort gelistet zu werden?
Ja, genau. Also letztendlich, das BfArM guckt natürlich, dass da sinnvolle Lösungen von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist natürlich klar, ne? Das heißt, da geht es einmal um Wissenschaftlichkeit. Also ist das etwas, was wirklich Sinn macht für die Frauen? Das heißt, es geht darum, dass man wirklich erstmal ein zugelassenes Medizinprodukt ist. Das sind wir natürlich. Dann, dass man Daten hat, die auch zeigen, okay, das hilft wirklich, ne? Auch wirklich wissenschaftlich sinnvolle Daten. Einen Teil der Daten kann man dann sozusagen auch im Nachhinein noch sammeln. Also das heißt, es geht darum, dass man einen Plan hat, dass man nachweisen kann, okay, das ist ein sinnvolles Produkt und ich habe auch vor, weiter sozusagen daran zu forschen und auch noch weiter zu zeigen, wie das funktioniert. Da arbeiten wir auch total gerne mit der Uni Münster zusammen sozusagen, um das wissenschaftlich richtig gut abzubilden. Und ich habe natürlich auch schon meine eigenen Erfahrungen in der Wissenschaftlichkeit. Das zweite ist das Thema, die eher technischen Themen, da wird halt auch sehr stark aufgepasst vom Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte, dass die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird, ist natürlich auch total wichtig. Wir haben Gesundheitsdaten, das ist bei uns von vornherein sowieso wichtig gewesen. Da muss man wirklich sorgfältig mit umgehen. Wir arbeiten deswegen tatsächlich auch einfach mit der Telekom Cloud zusammen, alle Daten in Deutschland gespeichert, in deutschen Rechenzentren bei einer deutschen Firma sozusagen, um da keine Möglichkeit zu haben, dass da internationale Einflüsse irgendeine Rolle spielen. Dann gibt es sowas wie Barrierefreiheit, die da wichtig ist, dass wirklich auch alle Leute das nutzen können. Also das inkludiert sozusagen auch Leute, die vielleicht Probleme mit dem Hören oder Sehen haben, dass man wirklich da zum Beispiel sowas wie VoiceOver benutzen kann. Das haben wir umgesetzt. Es geht um IT-Sicherheit, also dass man zum Beispiel auch wirklich aktiv daran arbeitet, zu verhindern, dass die Systeme sicher sind. Zum Beispiel haben wir Penetrationstests gemacht, solche Sachen. Also das ist einfach eine Rundum-Sache sozusagen, die das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte da prüft, damit das sowohl wissenschaftlich als auch sozusagen handwerklich, technisch wirklich einwandfreie Sachen sind, die da auf den Markt kommen und die Frauen das wirklich auch mit viel Vertrauen nutzen können und auch die Ärzte mit Vertrauen verschreiben können. Also genau, sinnvoller Prozess.
Ja, sind natürlich ein paar Meilensteine, die dann noch erledigt werden müssen, aber auf der anderen Seite habt ihr es ja schon sehr weit vorangetragen und App auf Rezept ist natürlich, ist ja natürlich für ein Startup, wie ihr es seid, wäre das natürlich ein großer und richtiger, wichtiger Schritt. Vielleicht nochmal zurückgefragt, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann hat man ja eine gewisse Vorstellung, wie es so laufen könnte, was man so vorhat und dann trifft man auf die Realität. Bei dir ist es jetzt so, das ist deine zweite Gründung, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, als du dich entschieden hast, die Endo-App zu entwickeln, hattest du schon Erfahrung gesammelt. Wenn du jetzt nochmal beschreibst, auf eurer Reise, ja, was hat sich da ergeben? Dinge, wo du sagst, hast du eigentlich mit anders gerechnet, haben dich überrascht oder auch Learnings? Das würde mich interessieren.
Ja, also man muss ja ganz klar sagen, wenn man als Arzt ein Unternehmen gründet, da gibt's viele Learnings. Das ist ja nichts, worauf man im Studium vorbereitet wird, auch wenn die Medizin am Ende des Tages irgendwie wirtschaftlicher geworden ist vielleicht, aber das ist nichts, was im Studium eine Rolle spielt und auch in meiner Zeit im Krankenhaus keine Rolle gespielt hat, weil man natürlich da sozusagen auch getrennt ist vom Wirtschaftlichen, was ja auch gut ist in gewisser Weise. Aber natürlich gibt's dann vieles, was neu ist und was gelernt werden muss, weswegen ich auch ganz froh bin, dass ich da sozusagen meine ersten Schritte vorher gemacht habe. Das heißt, sowas wie Buchführung und sowas ist einfach, das habe ich dann schon sozusagen gehabt und konnte mich dadurch auf das Thema ganz fokussieren und musste sozusagen nicht die ersten Schritte des Unternehmertums nochmal neu lernen. Das war dann schon. Aber klar, das war eine Herausforderung einfach, ne, das zu lernen. Alles, was dazugehört, rechtliche Dinge. Da bin ich auch sehr froh, dass ich da sozusagen auch zum Beispiel bei meinem Freund, der schon sehr viel unternehmerische Erfahrung hatte, sehr viel auch lernen konnte und da sozusagen auch direkt jemanden hatte, mit dem ich darüber reden kann. Und auch gerade das mit den Medizinprodukten ist natürlich eine neue Herausforderung. Das ist eine sehr regulierte Domäne. Ne? Da muss man sich erstmal reinarbeiten in die ganzen Gesetzgebungen. Das hat sich zum Beispiel jetzt auch gerade geändert. Das heißt, es gibt europäische Gesetzgebung, deutsche Gesetzgebung. Das betrifft sowohl das Produkt sozusagen, die Zulassung, den Prozess und auch alles Weitere, was zum Beispiel wissenschaftlich angeht. Wo muss man da wie das Ganze organisieren? Also das ist ein Prozess, der kompliziert ist und der meistens Spaß macht, aber manchmal natürlich sozusagen, muss man auch ganz klar sagen, sich in Gesetze zu wühlen, ist ein bisschen trocken sozusagen, gerade für Leute, die sonst gerne mit Patienten arbeiten sozusagen. Aber genau, die Hürden haben wir genommen und da bin ich sehr, sehr froh drum. Was mir total Spaß macht jetzt, ist wieder mit den Patientinnen zu interagieren. Aber das ist auch eine Herausforderung bei dem digitalen Projekt. Da muss man sich sozusagen, das muss man sich erarbeiten. Im Krankenhaus hat man direkt den Kontakt mit den Patienten jeden Tag. Und wenn, ja, hier sozusagen müssen wir natürlich direkt auf die Frauen zugehen, um wirklich auch Feedback zu bekommen. Genau, das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir besser geworden sind sozusagen. Genau, was viel, viel Spaß macht. Also das sind so, würde ich sagen, die größten Herausforderungen gewesen.
Da nochmal nachgefragt. Du hast, habe ich auch gemerkt, deine Augen haben da so geleuchtet, als du gerade gesagt hast, die Interaktion mit den Patientinnen, also am Ende, wenn ich das richtig interpretiere, ja, mit den Menschen zu tun zu haben, persönlich, die davon betroffen sind, dieser Austausch. Warum macht dir das so viel Freude?
Oh, das, also ich meine, erstmal ist das ja so ein Persönlichkeitsding. Also ich bin von der Persönlichkeit her, glaube ich, jemand, der gerne mit Leuten redet, lieber als sich zum Beispiel haben wir jetzt gerade Regulatorikbüchern zu vergraben sozusagen, auch wenn das natürlich wichtig ist. Dann muss man ganz ehrlich sagen, es hat ja auch was Sinnstiftendes. Ich muss sagen, Frauen mit Endometriose, also erstmal natürlich jetzt, wo wir das machen, sozusagen, kommt uns natürlich auch viel Dankbarkeit entgegen. Das ist klar, das macht natürlich auch Spaß. Da merkt man, wofür man das macht sozusagen und dass man auch einen Unterschied machen kann. Frauen mit Endometriose haben einfach eine lange Zeit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie einfach verdient haben, weil es ist eine Erkrankung, die eine riesige Auswirkung hat auf das Leben und das heißt, die Frauen haben verdient, dass man sich um sie kümmert, dass man sozusagen tut, was geht, damit es ihnen besser geht und das ist nicht immer passiert und das passiert auch heute noch nicht immer, je nachdem, wo man sozusagen behandelt wird und das ist einfach, ja, das ist sehr sinnstiftend sozusagen und es sind natürlich auch trotzdem großartige Frauen sozusagen oder auch gerade deswegen, die sind wahnsinnig stark, finde ich, sehr bewundernswert. Also da sind auch viele, viele Frauen, wo ich manchmal nach den Gesprächen denke, wow, also so viel durchgemacht und trotzdem so eine positive Stimmung oder trotzdem sozusagen ihren Weg gegangen, trotzdem das Leben gemeistert. Also das ist, finde ich, auch sehr inspirierend, weil viele von den Frauen, wie gesagt, haben viele Hindernisse, die andere nicht haben. Und sie gehen trotzdem jeden Tag weiter. Und das, finde ich, ist echt tatsächlich auch sehr inspirierend.
Ja, ich finde es ganz schön, weil oft gibt es ja dann die Diskussion oder die Fragestellung bei Unternehmen, was ist eigentlich unser Purpose? Was ist sozusagen der innere Antrieb? Warum gibt es uns eigentlich? Und das ist ja etwas, was ja tatsächlich bei euch auf der Hand liegt direkt auf die 12 geht am Ende. Meine persönliche Überzeugung ist, dass in dem Moment, wo man sozusagen so einen Purpose für sich gefunden hat und den authentisch lebt, dann kann man ja eigentlich nur dem dienen. Ja, und das ist am Ende ja bei euch sind das die Menschen. Und da eine Verbesserung herbeizuführen, das ist, ja, ist ein sehr toller Purpose. War jetzt keine Frage dabei, sondern eine Aussage. Dazu lasse ich mich auch manchmal verleiten. Ja. Wolltest du gerade noch was sagen dazu, oder?
Nee, ach, natürlich, das ist ein sehr starker Antrieb. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich halt immer wieder wirklich auch direkt mit den Patienten unterhält. Das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen bei einem digitalen Produkt. Deshalb war wichtig, dass man das immer wieder macht. Einfach damit man da sozusagen das Ziel immer vor Augen hat, ne? Und das sind halt tatsächlich die Frauen, denen es besser geht.
Jetzt ist es so, es ist ja schon so ein Thema, was ihr aufdeckt, auf das ihr hinweist. Hast du da sozusagen aus allen Richtungen immer nur positives Feedback erfahren? Also stellt sich das dann ja oft so vor, dass man sagt, das ist ein wichtiges Thema und ich renne jetzt rum und sensibilisiere dafür. Habt ihr das so erlebt oder stößt man da auch auf Hürden, wo es manchmal schwieriger ist, durchzukommen, was man sich vorher nicht vorgestellt hat?
Ja, also im Prinzip natürlich die Leute, die um das Problem wissen, da ist natürlich hauptsächlich positives Feedback, einfach weil das einfach ein Problem ist und es gut ist, wenn man sich darum kümmert, sozusagen. Jede Aufklärung bei Endometriose ist einfach hilfreich, das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist sozusagen auch das, was wir da wiedergespiegelt bekommen. Es ist natürlich nicht immer einfach, wenn man mit Leuten spricht, die das Problem nicht kennen, sozusagen. Also da treffen wir natürlich schon auch dann häufig auch so Aussagen wie, ist das wirklich so ein großes Problem? Die meisten Leute sind da tatsächlich sehr offen und natürlich dann auch, ja, beschäftigen sich dann kurz damit und sind dann sozusagen auch bereit, sich mehr damit zu beschäftigen und diesem Problem sozusagen den Raum zu geben, den es bedarf. Und vielleicht auch Frauen in ihrem Umfeld, die vielleicht Symptome haben, wo man denkt, während ihrer Periode vielleicht ausfallen oder auch außerhalb Probleme haben, dass man da sozusagen auch anders mit umgeht, ne? Dafür mehr Verständnis hat. Aber es gibt natürlich auch Leute, wo das länger dauert, dieser Prozess, und wo vielleicht eher gesagt wird, ist das wirklich ein Problem? Stellen die sich an? Und das ist halt manchmal tatsächlich schwierig, weil es halt nicht so ist und weil man natürlich dann diskutieren muss. Und je nachdem, was das dann für Personen sind, an welchen Positionen die sind sozusagen, die sagen, ist das denn wirklich ein Problem, desto mehr muss man natürlich dann dafür arbeiten, dass die das auch sozusagen dann sehen. Aber es ist Gott sei Dank weniger, als man das denkt. Also die meisten Leute, insbesondere natürlich auch, weil wir sozusagen die Fakten ja auf unserer Seite haben, wird das dann über kurz oder lang dann anerkannt, sozusagen.
Ja, ich finde das einen wichtigen Punkt, den auch so zu benennen. Also ich kann das selber so aus meiner Unternehmerlaufbahn auch bestätigen. Ich glaube, dieser, also Pionier zu sein oder ein Thema aufzudecken oder ja darüber zu sprechen, das führt natürlich auch dazu, dass man auf Menschen trifft, die das nicht sehen oder vielleicht nicht so einschätzen und diese Meinung teilen. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, auch so die eigene Haltung zu haben, dass das gerade auch die Aufgabe ist, da immer wieder zu kommunizieren und dran zu bleiben, weil das natürlich in der Tat auch mal frustrieren kann.
Ja, wenn man da absolut. Aber da muss ich tatsächlich auch wieder sagen, wir sind da ja Gott sei Dank auch nicht alleine. Wir sind zwar Pionier auf unserem Gebiet sozusagen mit der App, aber bei der Endometriose-Aufklärung kriegen wir Gott sei Dank auch Hilfe von vielen Frauen mit Endometriose, die mittlerweile sich da aussprechen. Und das hilft natürlich auch.
Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr ja auch schon eine Community von mehreren tausend Frauen, also die sich wahrscheinlich dann auch da austauschen und das schon sehr eifrig nutzen.
Genau, Social Media ist da auch in Corona-Zeiten natürlich, aber auch so natürlich wichtig, dass die Frauen sozusagen auch merken, sie sind nicht alleine, ne? Dass man da wirklich Räume schafft, sei es jetzt bei uns oder aber auch in anderen Gruppen sozusagen, dass man sich austauschen kann, wirklich sagen kann, ich habe das auch ähnlich erlebt und wirklich da, gerade wenn die Gesellschaft manchmal noch nicht so weit ist, das anzuerkennen, merkt, okay, ich bin nicht alleine und ich weiß, was ich fühle und ich weiß, was da ist. Das ist natürlich total wichtig. Und wir nutzen sozusagen unsere Reichweite da tatsächlich auch, um zu informieren, um sozusagen anzufangen, diese Informationen auch tiefergehend, jetzt über die Definition hinaus sozusagen, sondern halt auch deutlich tiefergehende Informationen zu, was kann helfen, warum passiert das, wirklich da auch zu verbreiten. Also nicht nur über soziale Medien, sondern auch auf unserer Webseite.
Ja, ich habe auch gesehen, dass du auch einen Podcast dazu machst, also nutzt sozusagen alle Kanäle. Ja, vielleicht zum Abschluss auch nochmal so ein Ausblick. Was sind für dich so die nächsten Steps? Worauf freust du dich? Woran arbeitet ihr jetzt neben natürlich der Listung als App bei den Krankenkassen, App auf Rezept, wie du es schön gesagt hast?
Genau, ja, das ist so unser größtes Projekt im Moment, ne? Also wie gesagt, das Produkt ist ja soweit fertig. Natürlich, Apps kann man immer, es gibt immer Bugs zu fixen und Design schöner zu machen und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern sozusagen und auch da Dinge besser zu machen. Aber vom Prinzip her, setzen wir natürlich da Feedback um, was wir von den Frauen bekommen. Das ist total, total wichtig für uns. Und dann die App auf Rezept hast du ja schon gesagt. Das ist sozusagen ein komplexer Prozess, wo wir aber sehr genau wissen, sozusagen, wo jetzt unsere nächsten Steps sind. Und die arbeiten wir sozusagen ab. Das ist zum Beispiel die Studienplanung für die große Studie, die dann danach stattfindet sozusagen. Das muss aber alles fertig geplant sein. Das ist in der Wissenschaft so, dass man das vorher plant, einfach damit es dann gut läuft und manche Datenschutzsachen, solche Sachen sozusagen zu dokumentieren. Solche Sachen machen wir gerade. Also das heißt, die App auf Rezept ist sozusagen unser großes Projekt gerade, wo wir viel Fokus drauf legen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich immer Sachen, die neue Themen, die wir bearbeiten und Aufklärung und so, die natürlich nebenbei laufen. Aber unser Fokus ist tatsächlich das gerade.
Ja, man merkt dir den Drive an, deine Augen leuchten, auch wenn du über die App mit auf Rezept sprichst und die ganzen Dokumentationen, die da erstellt werden müssen. Also wenn du diesen Spirit, diesen Antrieb hast, dann wird euch das auf jeden Fall gelingen.
Ja, und ich bin ja auch nicht allein, das ist mir auch wichtig zu sagen. Also wir haben ein großartiges Team von Fachexperten in verschiedenen Bereichen und die da sozusagen, also es macht auch Spaß, da zusammenzuarbeiten, ne? Genau.
Ja, das ist zum Glück, ja, ist man dann als Gründer, Gründerin nicht so lange alleine, sondern schart Leute um sich, Mitstreiterin, wie ich es immer so schön sage. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns mitgenommen hast in die Entstehung und euren Weg. Und wir freuen uns natürlich, bald wieder mehr von euch zu hören und drücken euch fest die Daumen und hoffen, dass wir euch als Kompanisten auch gut unterstützen können.
Ja, da freuen wir uns auch drauf.